Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich diese intensivmedizinische Veranstaltung mit einem diätetischen Thema eröffnen darf. Da bin ich sehr stolz. Meine Überschrift ist Polyphenole in der ICU, ist die Zeit dafür reif? Und ich möchte Sie jetzt einladen, mit mir die nächsten 20 Minuten in die Welt der Polyphenole einzutauchen. Die Polyphenole gehören von der Zuordnung her zu den sekundären Pflanzenstoffen, das heißt, sie sind dort mehr bei den Mikronährstoffen, insbesondere bei den bioaktiven Substanzen angesiedelt. Sie sind akalorisch, das heißt, sie bringen keine Energie. Wir können mittlerweile an die 8000 unterschiedlichsten polyphenolischen Verbindungen identifizieren und wir erkennen sie anhand ihrer Farbe, anhand des Geschmackes und anhand der Tannine. Also die Farbe, wie ein intensives Lila oder ein Rot, hilft der Pflanze selbst, sich gegen Fressfeinde zu wehren oder eben Insekten zur Bestäubung anzulocken. Was ist der durchschnittliche Gehalt in einer Mischkost? Für Sie als Intensivmediziner wahrscheinlich eine sehr überschaubare Menge, wenn wir an den hohen Bedarf an Kohlenhydraten oder Proteinen denken, die ein intensivmedizinischer Patient hat. Wir nehmen nur durchschnittlich 1,5 Gramm Polyphenole mit einer Mischkost auf, je nachdem, ob unsere Ernährung mehr vegetarisch oder vegan ist, dann eben entsprechend mehr. Aber wie gesagt, eine kleine Menge, aber es geht nicht um die Menge, sondern es geht um diese unglaubliche vielfältige Wirkungsbereiche der Polyphenole, die einerseits antioxidativ, entzündungshemmend, mikrobiommodulierend und vieles mehr sind. Die Bioverfügbarkeit, auf die ich heute noch zu sprechen komme, das ist sehr interessant. Es gibt eine direkte Resorption, aber auch eine indirekte nach der mikrobiellen Transformation. Und werden bis dato Polyphenole in der Intensivmedizin verwendet? Ja oder nein? Nein. Eine Folie, die Sie sicher alle kennen, das ist aus der Leitlinie klinische Ernährung in der Intensivmedizin. Also es wird sich der Ernährungs- oder die Ernährungsintervention ist angepasst an die Homöostasestörung. Das heißt, wie schnell in diesen Stressmetabolismus eine enterale Ernährung angewandt werden kann. Es gibt einen gemeinsamen Konsens, dass hier so schnell wie möglich oder so rasch wie möglich enteral ernährt werden soll. Das heißt, das ist dann die sogenannte Zottennahrung. Und die Zottennahrung soll 200 bis 500 Kilokalorien bringen. Und je nach Ausgangssituation, Therapieverlauf in der Intensivmedizin und Indikation sollte eine Kalorienzufuhr von 24 Kilokalorien pro Kilo Körpergewicht für den Patienten bereitgestellt werden und entsprechend die Makronährstoffe dann verteilen. Das heißt, der Fokus der Ernährungsmedizin, der klinischen Ernährungsmedizin in der Intensivmedizin liegt an der Vermeidung der Unterernährung, an Vermeidung eines Gewichtsverlustes und an der Vermeidung der Mangelernährung. Was gibt es noch für Konzepte, die wir in der Intensivmedizin kennen? Wir kennen die Konzepte der Nährstofflösungen, die ballaststoffhältig sind. Das heißt, hier in dem Zusammenhang auch schon in der Akutphase anzuwenden. Das heißt, je nachdem, wie hoch das Risiko einer Darmischämie oder einer Diarrhoe ist, können Faserstoffe angewendet werden oder eben nicht. Das heißt, was wir an diesen Konzepten, also den Nährstofflösungen sehen, ist, dass der Fokus eben ein energetischer ist und eben die Makronährstoffe der Ballaststoffe mit oder eben nicht dabei sind. Aber wir erkennen, dass andere nutritive Substanzen, die immunprotektiv wirken könnten, die antiinflammatorisch wirken könnten, eigentlich nicht Teil dieser Konzepte sind. Meine Damen und Herren, Sie kennen alle Firmen, die sind überschaubar, die enterale Ernährungslösungen herstellen und die Sie wahrscheinlich tagtäglich in Ihrer Praxis auch verwenden. Ich möchte in den nächsten Folien, habe ich keine Firmennamen benannt, aber ich bin auf die Suche gegangen, nämlich nach der Zutatenliste, die deutlich interessanter ist als die Nährstoffzusammensetzung der vermeidbaren, vergleichbaren Ernährungslösungen. Weil die Nährstoffzusammensetzung, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, sind hier die enteralen Nährstofflösungen eigentlich ziemlich ähnlich, aber was Ihre Zutatenliste betrifft, eigentlich nicht. Und Sie brauchen nur auf die Homepage gehen, ein bisschen recherchieren und dann finden Sie die jeweiligen Informationen. Mein Anliegen war, in diesem Zusammenhang herauszufinden, welche Emulgatoren werden verwendet und gibt es möglicherweise schon Konzepte, die umgesetzt wurden, die eben sekundäre Pflanzenstoffe als Teil dieser Ernährungs- oder Nährstofflösung im Paket haben. Diese Firma zum Beispiel hat die Emulgatoren verwendet, Sojalecithin, und bereits sekundäre Pflanzenstoffe, wie Sie hier sehen, sind Teil dieser Nährstofflösung. Das heißt, sie enthält Soja, Beta-Carotin, Lutein oder Lycopin. Eine andere Firma hat diese sekundären Pflanzenstoffe noch nicht in der Zutatenliste, also weder Polyphenole noch Carotinoide, hat aber interessanterweise Emulgatoren verwendet, nämlich die Stabilisatoren E460 und E466. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen bekannt sind, vielmehr bekannt als kritische oder risikoreiche Emulgatoren. Das sind diese Emulgatoren, die sich Carboxymethylcellulose, ist eben die E466, und E460 ist die Zellulose. Die Nebenwirkungen dieser zwei Stabilisatoren, die eine sehr breite Anwendung in der Industrie finden, nicht nur bei bestimmten Nährstofflösungen, sondern auch in vielen Produkten, die wir tagtäglich konsumieren, haben schon bestimmte negative Auswirkungen, vor allem auf das Mikrobiom. Die Nebenwirkungen, die hier beschrieben sind, ist, dass bei einer hohen Konzentration können Darmprobleme verursachen, wie zum Beispiel Meteorismus, Darmverstopfung und Durchfall. Und daher dürfen diese zwei Emulgatoren nicht in Abstilllebensmittel verwendet werden. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn sie in Abstilllebensmittel nicht verwendet werden dürfen, wieso können sie dann in Nährstofflösungen für den intensivmedizinischen Patienten, also für einen kritisch Kranken, angewendet werden? Ich habe auch mit vielen Intensivmedizinern, bevor ich diesen Vortrag gestaltet habe, mich unterhalten, und da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben von einer Kollegin, die gemeint hat, es ist unerheblich, mit welcher Ursache ein Patient in die intensivmedizinische Abteilung kommt, er wird in Kürze ein gastrointestinaler Patient. Das heißt, die Durchfälle kennen Sie, die Probleme der Nährstoffaufnahme, die Schwierigkeiten der Dysbiose etc. sind ein großes Thema in der Intensivmedizin. Deswegen glaube ich, müssen wir uns mit den Zutaten von den verschiedenen Nährstofflösungen weitaus kritischer beschäftigen. Auch hier einen Dank an Professor Kramer, der mir diese Folie zur Verfügung gestellt hat, sehen wir, dass dieses Carboxymethylcellulose und Polysorbat 80 eine negative Veränderung bei dieser Untersuchung zeigt sich die Veränderung bei einer Maus und begünstigt Colitis und das metabolische Syndrom. Sie sehen auch hier, dass sich da dieses Mikrobiom, was hier sehr dicht ist, sich diese Wand oder die schützende Barriere reduziert und dadurch für andere Darmprobleme möglicherweise die Tür öffnet. Ja, weiters, da habe ich noch eine andere Trinknahrung gefunden. Da hat die Firma bereits einen Farbstoff, der Kurkumin ist. Das ist hier ein Lebensmittelzusatzstoff, der eigentlich färbt, nämlich gelb färbt. Wahrscheinlich ist das eine Vanille gefärbte Trinknahrung. Das heißt, das lässt nur hoffen, in dem Zusammenhang glaube ich, dass es nur als Farbstoff verwendet wurde, aber man könnte hoffen, dass in einer höheren Menge, wenn in diesem Bereich schon Kurkumin verwendet wird, auch Kurkumin als nutritiver Bestandteil von solchen Lösungen eingesetzt werden kann. Also was haben diese Nährstofflösungen für eine Zielsetzung? Bis dato kennen wir sie, dass sie Energie bringen sollen, sie sollen die Makronährstoffe bringen, es ist standardisiert an Vitaminen und Mineralien und sie sollen, wenn möglich, wenn es der Zustand des Patienten erlaubt, auch Faserstoffe haben. Aber ist nicht das Thema auch der Inflammation vor allem für Sie ein ganz großes? Also nicht nur das Gewicht zu erhalten, sondern eben auch diese persistierende Inflammation einen Riegel zu schieben oder eben entgegenzuwirken. Und da stelle ich mir die Frage, ob welche Ernährungsmaßnahmen persistierende Entzündungen bei kritisch Kranken verhindern können. Also welche nutritiv potente Substanzen müssten in diese Ernährungslösungen oder müssten Teil dieser Ernährungslösungen sein. Und somit komme ich wieder zurück zu meiner Familie der Polyphenole und zeige Ihnen weiter eintauchend in diese Gruppen, Untergruppen und vielen Untergruppen, weil es eine unglaublich große Menge ist. Die Einteilung der Polyphenole ist in den Hauptgruppen, in vier Hauptgruppen. Wir haben die Phenolsäure, die Flavonoide, die Lignine und die Stilben. Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen Unterpolyphenolgruppe. Das ist zum Beispiel das Resveratrol, wurde heute schon angesprochen, gehört zur Gruppe der Stilben, ist im Rotweinfalm enthalten. dann eben bekannt auch Kurkumin, hier gehört zur Phenolsäure. Flavonide ist eine ganz interessante Gruppe, die Anthocyane. Jetzt zeige ich Ihnen, wo diese Polyphenole, welche Vertreter in den Lebensmitteln Sie kennen sollten, wenn wir von den Polyphenolen sprechen. Ich habe sie ein wenig in den verschiedenen Lebensmittelgruppen eingeteilt, damit Sie sich leichter daran erinnern können. Also Flavonide sind vor allem in Zwiebelgemüse auch, in Zwiebel und Lauch, in Kohlgemüse. Und wir erkennen die flavonoidhaltigen Lebensmittel vor allem an der Farbe, wie Sie hier sehen. Alles, was lila, blau und rot ist, ist besonders anthocyanhaltig. Wichtig ist zu wissen, auch der lila gefärbte Zwiebel ist besser als der weiße. Man soll nun diesen Zwiebel nicht sehr aggressiv schälen, weil die Anthocyane vor allem in der Schale von Obst und Gemüse vorhanden sind. Das heißt, eine gute Anthocyanquelle sind Beeren, weil wir die Beeren ja bekanntlich nicht schälen. Hier im Zusammenhang auch die Johannisbeere oder die Aroniabeere. Also blauen Beeren sind vor allem sehr, sehr gut, sehr gute Quellen für Polyphenole. Die Phenolsäure, da komme ich heute noch zu sprechen, weil sie eine besonders wichtige Quelle sind für verschiedene Polyphenole, wie zum Beispiel die Kaffeesäure, aber auch die Ferulaksäure, die eben in verschiedenen Tees enthalten ist. Bioverfügbarkeit von Polyphenolen, das ist ein besonders spannendes Thema. Bioverfügbarkeit ist ja der Grad oder stellt den Grad dar der Nährstoffausnutzung eines Nahrungsbestandteiles. Sie als Intensivmediziner erhoffen sich eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, je höher die Nährstoffausnutzung, desto besser ist es für den Patienten. Das heißt, die Bioverfügbarkeit müssen wir jetzt, wenn wir vom Mikrobiom sprechen, aus zweierlei Perspektiven sehen. Es gibt eine Bioverfügbarkeit, die im oberen Gastrointestinaltrakt forciert werden kann, und es gibt eine Bioverfügbarkeit, die im unteren Gastrointestinaltrakt forciert werden kann, nämlich als präbiotischer Teil. Und wenn wir jetzt bei den Polyphenolen uns die Bioverfügbarkeit ansehen, dann erkennen wir, dass die Resorption besser wird, wenn wir erstens einmal viel anbieten, also die Menge, dann aber auch, wenn eine Hitzeeinwirkung passiert ist, das heißt, die rote Rübe gekocht, bringt uns mehr oder lässt mehr Polyphenole absorbieren als eine roh gepresst in einem Smoothie. Und auch, denn je kleiner sozusagen die Partikel sind, desto mehr können wir an Polyphenole aufnehmen. Dann die intestinale Resorption wird gefördert, wenn gleichzeitig Fett und weitere Polyphenole aufgenommen werden, und gehemmt wird sie, wenn eben Vitamin C und E oder Proteine gleichzeitig aufgenommen werden. Das heißt, wenn unser Zielort jetzt nicht die Resorption im oberen Gastrointestinaltrakt ist, sondern das Mikrobiom, dann versuche ich gerade eben so wenig wie möglich in dem oberen Bereich aufzunehmen und so viel wie nur möglich in den unteren Darmabschnitten im Darmmikrobiom. Das heißt, dort, wo tatsächlich die Polyphenole mikrobiotisch wirken können. Das heißt, auch hier gilt, dass wenn wir viel im Dickdarm anbieten, dann können wir auch sehr viel verstoffwechseln, und das sind die sogenannten mikrobiellen Katabolite, die sehr viele günstige Auswirkungen haben. Ich habe Ihnen hier eine Grafik aus einer Studie mitgebracht. Da wurde ein Obst- und Gemüsekonzentrat, nämlich die Absorption der Polyphenole eines Obst- und Gemüsekonzentrates, untersucht. Und wir sehen, dass zum Beispiel hier, das ist jetzt Hesperidin-Glucuronid, das erst nach 5 Stunden in einem gewissen Ausmaß absorbiert wird. Aber wir sehen zum Beispiel, dass die Ferulic Acid, also Ferulalsäure, so gut wie gar nicht aufgenommen wird und 10 Stunden später noch immer so ähnlich wie nach Aufnahme im Blut nicht vorhanden ist. Das heißt, es ist deutlich mehr in den unteren Darmabschnitten zum Mikrobiom gewandert. Wir können das auch anhand dieser Grafik sehen, das heißt, die Bioverfügbarkeit von zum Beispiel Carotinoiden und Flavonoide, die nicht Anthocyane sind, ist circa bei über 15%. Auch die Phenolsäuren werden mittelmäßig aufgenommen, und Sie sehen, dass hier die Anthocyane und Flavone so gut wie gar nicht resorbiert werden. Das heißt, sie haben sind extrem präbiotisch wirkend. Also bedeutet das, dass die metabolischen Veränderungen finden hauptsächlich im Dickdarm durch Bakterien statt, und dass diese Reaktionen der Bakterien ist eine Hydrolyse von Konjugaten und Glykosiden, es ist eine Ringspaltung von Aglykokonen, mikrobielle Katabolite werden in Folge absorbiert, metabolisiert und ausgeschieden. auf einen Blick, das ist vielleicht jetzt nicht so eine schöne Folie, aber auf einen Blick wollte ich Ihnen zeigen, wie unterschiedlich diese Wirkungen der Polyphenole sind. Vor allem in der Intensivmedizin ist die Wirkung der Antiinflammation besonders hervorzuheben, aber auch der antioxidativen Wirkung, der antimikrobiellen Wirkung. Weiter sind sie leberprotektiv, kardioprotektiv, haben eine antidiabetische Wirkung, eine Antitumorwirkung und wirken neuroprotektiv. Das heißt, das Wirkungsspektrum ist sehr groß, obwohl die Menge, die wir aufnehmen, grundsätzlich oder eben auch in diesen Präparaten eine geringe ist. Da habe ich eine sehr schöne Überblicksfolie gefunden. Ich denke, dass die sehr gut erklärend ist, weil sie auf der einen Seite die Polyphenole in der Gruppe nennt, also das ist die Hauptgruppe. Dann erkennen wir darunter die Lebensmittelvertreter, wie zum Beispiel hier Nüsse, Pistazien, Zwiebel etc. Wir erkennen da weiter die Klasse der Phenole oder der Polyphenole, das biochemische Molekül. Und Sie sehen auch hier immer wieder, wie wird diese Polyphenole verstoffwechselt. Und letztendlich dann erkennen Sie immer wieder, dass das Gut-Mikrobiota, also das Mikrobiom, ist der wichtigste sozusagen Transformator der Polyphenole. Und hier erkennen Sie die Aktivität und die Wirkungen immer wieder zu lesen, antiinflammatorisch, antioxidativ, antiinflammatorisch, antibakteriell etc. Ja, kommen wir zurück zu den Polyphenolen jetzt in der ICU. Das ist eine FODMAP-freie Diät, das ist natürlich selbstverständlich. Wir können dem Patienten keine pürierten, mit Zwiebel angereicherten Suppen anbieten. Also was bleibt denn dann übrig? Was übrig bleibt und was auch gut gesichert ist, sind alle jene Nahrungsmittel, die wir in Form, die akalorisch sind, die frei von Makronährstoffen sind und die in einem Exudat in einem Wasser aufzulösen ist. Also das wäre Kaffee, Grüntee, Schwarztee, Kakao und Kurkuma. Eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt einen hypothetischen Vortrag hier halte, wäre, dass aus dieser Hypothese eine Strategie wird und dass die Industrie gefordert ist, diese akalorischen Polyphenolen, Obst- und Gemüsekonzentrate in ihre Konzepte einzubinden. Ich möchte jetzt, wenn ich noch dazu Zeit habe, ein bisschen noch diese besonderen sekundären Pflanzenstoffe näher besprechen, nämlich genau die, die wir in der Intensivmedizin noch anwenden könnten. Kurkumin, wie schon vorher erwähnt, ist eine E-Nummer, ist eigentlich ein Farbstoff. Es ist ein lipophiles Polyphenol, unlöslich in Wasser, Magensäure und hitzeresistent. Es hat eine ganz geringe Bioverfügbarkeit, deswegen ist es sehr präbiotisch wirkend. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass die übliche Studienmenge bei 8 Gramm sind. Das ist nicht zu wenig. Das heißt, auch für Sie einmal ein Curry in der Woche zu essen, ist nicht sozusagen sehr verändert oder Mikrobiom aufbauend. Es ist schon eine tägliche Menge von mehr als ein Teelöffel, nämlich dann hätten wir diese 5 bis 8 Gramm. Aber was wir sehen, ist in allen Bereichen ein sehr, sehr überzeugend oder beeindruckend, antiinflammatorisch, antioxidativ, antitumor, antiallergisch, neuroprotektiv etc. Kurkuma ist sehr gut untersucht, es gibt viele, viele Studien dazu. Wir erkennen immer wieder, es verbessert die Diversität, Rückbildung von Dysbiose, auch hier beeinflusst die Peritonitis, verhindert die rheumatoide Arthritis etc. und bleibt ein sehr interessantes, mikrobiombeeinflussendes Molekül in unserer Ernährung. Es gibt auch, da habe ich nochmal eine Folie von Professor Kramer bekommen, es gibt auch hier eine Studie, die zeigt, wie Kurkuma die Darmbarriere beeinflusst. Hier sehen wir, dass der Tumornekrosefaktor Alpha seine Wirkung zum Ausdruck bringt. Es kommt zu einer Destabilisierung der intestinalen Zellkulturen, dieser Membranen hier. In dem Moment, wo Kurkuma Teil der Therapie ist, verbessert sich das wieder, erholt sich das und wird wieder und verbessert die Integrität, die Darmintegrität. Auch hier habe ich eine Studie gefunden, nämlich in Teheran wurde diese gemacht bei 62 kritisch kranken Patienten mit TBI. Diese wurden eingeteilt in eine Gruppe, die 7 Tage Kurkumida erhalten haben und die anderen eben ein Placebo. Alle Entzündungsmarker wurden kontrolliert, TNF-Alpha, CRP und andere antioxidative Marker. Und die Ergebnisse dieser vorliegenden Studie liefern Hinweise, so ist das beschrieben, auf die Wirksamkeit und Sicherheit von Kurkuminoiden in der ICU. Phenolsäure, das möchte ich deshalb noch einmal Ihnen mitgeben hier, weil ja Tee trinken und Kaffee trinken, wie auch Kurkuma, wir seit tausenden Jahren schon machen. Das heißt, die Unsicherheit oder die mögliche oder die Gewissheit, dass diese Substanzen tatsächlich gut wirken, sicher sind und uns vor allem nicht schaden, ist irgendwie Teil der Bewertung auch. Im Kaffee haben wir vor allem die Kaffeesäure, also 150 Milligramm bringt eine Tasse Phenolsäure, davon 50% Kaffeesäure. Und das heißt, dass der Kaffee, im Gegensatz zu vielen, die meinen, dass Kaffee ungesund wäre, im Gegenteil eine sehr bedeutende Quelle sein könnte für Polyphenole, wenn nicht die einzige für Menschen, die zum Beispiel nicht sehr obst- und gemüsereich sich ernähren. Die Ferulasäure gehört mit der Kaffeesäure zu der meist konsumiertesten sekundären Pflanzenstoffe und das ist in einer großen Palette an Obst und Gemüse sowie auch an Getreide vorhanden. Es gibt auch in dem Zusammenhang Forscher, die sich mit der mediterranen Ernährung auseinandersetzen und meinen, dass es mehr die Polyphenole sind, die diese gesundheitsfördernde Wirkung haben und das wäre insofern auch interessant, dann könnten wir endlich mit der Debatte aufhören, ob das Weiß, das Auszugsmehl im Süden Europas jetzt wichtig ist oder nicht für die gesundheitsfördernde Wirkung der mediterranen Ernährung. Also es dürften wahrscheinlich mehr diese umfangreichen Polyphenole sein. Was die Ferulasäure bewirkt, da habe ich auch etwas Interessantes gefunden, nämlich, dass diese das Wachstum von Listeria monocytogenes durch die Veränderung der Permeabilität der bakteriellen zytoplastischen Membran des Erregers beeinflusst. Das heißt, sie werden gehemmt. Weiters gibt es auch Arbeiten darüber, dass Polyphenole eine stark antibakterielle und antibiophilmische Eigenschaft gegen den Krankenhauskeim haben, Stenotrophomonas Maltophilia und dass Polyphenole grundsätzlich gegen diese Dysbiose arbeiten und das Gleichgewicht, das mikrobielle Gleichgewicht herstellen. Hier noch eine Folie zu den Katechinen. Also hier sehen wir auch, wie diese Untergruppen hier wirken. Katechine gehören zu den Flavonoiden. Eine Untergruppe der Katechine ist dieses Epigallocatechin Gallat. Und auch hier nochmal kurz, also abgekürzt EGCG, wie es verstoffwechselt wird. Wir sehen, es wird einerseits konjugiert, methyliert in der Leber, aber der größte Anteil der Bestandteile im Tee, vor allem im Grüntee, wandern rund in untere Darmabschnitte und stehen dann dem Mikrobiom zur Verfügung. Auch hier wieder ist es eine Mengensache, das heißt, wir müssen den Patienten viel Grüntee anbieten. Und was wir hier sehen ist, dass die Wirkungen, die Teichungsfunktionalität wird positiv beeinflusst. Es kommt zur Interaktion mit dem Mikrobiom. Alle antientzündlichen Prozesse werden gefördert. Es ist antioxidativ. Also die T-Polyphenole hemmen den eine große Faktor Kb und sie fördert sie und die Sekretion von Zytokinen. In diesem Zusammenhang, und das ist jetzt wahrscheinlich aufgrund der Aktualität besonders spannend, gibt es schon Untersuchungen, die das ECG mit der Coronavirus-Erkrankung in Verbindung gebracht haben. Also mehrere Studien haben berichtet, dass EGCG die enzymatische Aktivität der Coronavirus-3CL-Protease hemmt. Darüber hinaus wurde RNA-abhängige RNA-Polymerase und das virale Spike-Protein reguliert und neue Studien zeigen, dass die EGCG-Behandlung die Replikation des Coronavirus stört. Auch wenn hier natürlich noch weitere Untersuchungen notwendig sind, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert, Grüntee anzubieten und selbst wenn Sie Patienten kennen oder Freunde, die erkrankt sind, ihnen das nahezulegen, diesen zu trinken. Ja, das Letzte, weil wir schon, letzte Folie, weil ich schon erwähnt, dem kritisch kranken Patienten können wir kein Glas Rotwein einschenken, aber das Resveratrol ist eine auch ganz besonders wirkungsvolles Polyphenol. Es steigert die Genexpression der Eiweißstoffe Claudin und Clodin. Sie sehen das hier, dass die Gap-Functions verbessert werden und man sieht das auch an den Folien, dass hier das Mikrobiom eben die Membran hier und die Barriere sich verstärkt bei Anwesenheit von Resveratrol. Ich komme zu meiner Zusammenfassung. Polyphenole sind hochpotente Nahrungsbestandteile, günstige Wirkung ist wahrscheinlich, die Applikation in Form von gezielten Einsatz durch Tee, Kaffee, Kakao und Kurkuma ist in der ICU möglich. Und andererseits ist die Entwicklung von enteraler Ernährung mit makro-, nährstofffreien Polyphenolen erstrebenswert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus